Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Zunächst aus dem Heiligen Koran ein Gotteswort. Es sind die Verse 22 und 23 der Sure 16, Nachl.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Euer Gott ist der eine, einzige Gott. Doch die nicht ans Jenseits glauben und die Wahrheit leugnen und voller Hoffart sind, sträuben sich, sich dem einen Gott zuzuwenden. Zweifellos aber weiß Gott, was sie verbergen und offenkundig machen. Wahrlich, die Hoffärtigen und sich gegen die Wahrheit sperrenden mag Gott nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 29. Januar 2024, gleich dem 9. Bahman 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Simurgh bringt drei Satelliten erfolgreich ins All. Iran und Türkei einigen sich auf Errichtung von Freihandelszone an gemeinsamer Grenze. Beschlagnahme eines ausländischen Schiffes mit 2 Millionen Litern geschmuggelten Treibstoffs im Persischen Golf. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Simurgh bringt drei Satelliten erfolgreich ins All. Im Vorfeld der Fajr-Dekade und des 45. Jahrestages des Sieges der Islamischen Revolution wurden mit der Satellitenträgerrakete Simurgh erstmals drei iranische Satelliten erfolgreich ins All geschickt. Die Simurgh-Trägerrakete, die vom iranischen Verteidigungsministerium entwickelt und gebaut wurde, hat die drei Satelliten Mahda, Kehan-2 und Hatef-1 erfolgreich in die Erdumlaufbahn in 450 Kilometer Höhe gebracht. Der Satellit Mahda mit einem Gewicht von 32 Kilogramm und die beiden Nanosatelliten mit einem Gewicht von jeweils weniger als 10 Kilogramm wurden am Sonntag erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht. Die Hauptaufgabe des Mahda-Satelliten besteht darin, die Genauigkeit der Leistung des Simurgh-Satellitenträgers bei einem Mehrfach-Satellitenstart in eine erdnahe Umlaufbahn zu überprüfen und die Leistung einiger neuer Designs sowie die Zuverlässigkeit einheimischer Technologien im Weltraum zu bewerten. Iran und Türkei einigen sich auf Errichtung von Freihandelszone an gemeinsamer Grenze. Teheran und Ankara haben sich nach einem Besuch des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in der Türkei auf die Errichtung einer Freihandelszone geeinigt, um die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen wieder zu beleben. Präsident Raisi und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan einigten sich auf die Entwicklung der geplanten Freihandelszone in der Stadt Roy, einem Grenzgebiet zwischen beiden Ländern, sagte der Leiter der parlamentarischen Freundschaftsgruppe am Sonntag. Umfangreiche Investitionen in die gemeinsame Freihandelszone Iran-Türkei könnten zu wirtschaftlichem Wohlstand in der Grenzregion und auf Landesebene und zu einer Umsatzsteigerung führen, sagte Adel Najafzadeh und fügte hinzu, dass Iran und die Türkei in der Palästina-Frage eine gemeinsame Position hätten. Dies könnte einen mächtigen Block zwischen beiden Ländern in der Region schaffen, so der Leiter der parlamentarischen Freundschaftsgruppe. Nach seinem Besuch in Ankara in der vergangenen Woche sagte Präsident Raisi, dass Iran und die Türkei Anstrengungen unternehmen wollten, um den bilateralen Handel auf 30 Milliarden Dollar pro Jahr anzukurbeln. Die beiden Länder seien auch übereingekommen, ihren Kampf gegen den Terrorismus in der Region weiter zu verstärken. Bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz hob der iranische Präsident hervor, dass Iran und die Türkei zwei regionale Schwergewichte seien, die gemeinsam an der Lösung regionaler und sogar internationaler Probleme arbeiten könnten. Die beiden Präsidenten unterzeichneten 10 Kooperationsdokumente in verschiedenen Bereichen, darunter Kultur, Medien und Kommunikation, Schienen- und Luftverkehr, Elektrizität, Energie, Wirtschaft und Freihandelszonen. Beschlagnahme eines ausländischen Schiffes mit 2 Millionen Litern geschmuggelten Treibstoffs im Persischen Golf. Die Marinekräfte des 2. Marinebezirks der Revolutionsgarden, IRGC, haben in den Gewässern des Persischen Golfes in der Provinz Bushehr ein ausländisches Schiff mit 2 Millionen Litern geschmuggelten Treibstoffs beschlagnahmt. Brigadegeneral Heydar Hunarian Mujarrad, der Kommandeur des 2. Marinebezirks der Islamischen Revolutionsgarden, wies darauf hin, dass eine der Aufgaben der Marine der Revolutionsgarden darin bestehe, den Treibstoffschmuggel auf See zu bekämpfen, und sagte diesbezüglich: Unter vollständiger nachrichtendienstlicher Überwachung wurde am Sonntagmorgen 60 Meilen vor der Küste von Bandar Bushehr ein ausländisches Schiff unter der Flagge eines Landes aus Ozeanien, das 2 Millionen Liter geschmuggelten Dieselkraftstoff geladen hatte, beschlagnahmt, und die 14 Besatzungsmitglieder, die aus 2 asiatischen Ländern stammen, wurden per Gerichtsbeschluss festgenommen. Brigadegeneral Heydar Hunarian Mujarrad fügte hinzu: Die rechtlichen Verfahren sind abgeschlossen und die Besatzung dieses Schiffes wurde der Justizbehörde übergeben. Der geschmuggelte Treibstoff wird dem Gesetz entsprechend an die Nationale Erdölgesellschaft Irans, NIOC, übergeben. Er erklärte, dass dies das 2. Schiff sei, das wegen Treibstoffschmuggels im Persischen Golf beschlagnahmt wurde, und fügte hinzu: Dieses Schiff stand unter unserer geheimdienstlichen Überwachung, seit es aufgedankt wurde, und wir haben es beschlagnahmt, nachdem es in den 2. Marinebezirk der IRGC gelangte. Außerdem sagte er, die Marine der IRGC hat durch den Einsatz moderner Erkennungsinstrumente die vollständige Kontrolle über das gesamte Geschehen im Persischen Golf. Drohnenangriff in Jordanien. 3 US-Soldaten getötet und 34 weitere verletzt. Bei einem Drohnenangriff auf einen amerikanischen Militärstützpunkt in Jordanien wurden 3 Soldaten der US-Armee getötet und 34 weitere verletzt. Das US-Zentralkommando CENTCOM bestätigte am Sonntag in einer Erklärung, dass 3 Soldaten bei einem Drohnenangriff auf einem Stützpunkt im Nordosten Jordaniens getötet wurden. Laut CNN zeigt die Tötung von 3 Amerikanern im Tower 22 in Jordanien nahe der Grenze zu Syrien eine deutliche Eskalation der prekären Lage im Nahen Osten. In der Erklärung von US-Präsident Joe Biden heißt es, dass man die Soldaten in diesem Stützpunkt weiterhin für den Kampf gegen den Terrorismus einsetzen werde, und habt keinen Zweifel, wir werden alle Verantwortlichen zu einem Zeitpunkt und auf eine Weise unserer Wahl zur Rechenschaft ziehen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte nach dem Drohnenangriff auf amerikanische Streitkräfte im Nordosten Jordaniens nahe der syrischen Grenze: Wir werden zur richtigen Zeit und am richtigen Ort reagieren. Der jordanische Minister für Regierungskommunikation sagte als Reaktion auf den Drohnenangriff auf das US-Stützpunkt Tower 22 an der Grenze zu Syrien: Wir werden entschlossen handeln, um unsere Sicherheit zu schützen. Mohannad al-Mubaydin erklärte weiter: Wir werden jeden, der unsere Sicherheit angreifen will, mit aller Kraft und Entschlossenheit bekämpfen. Jordanien wird sich weiterhin mit der Bedrohung durch Terrorismus und dem Drogen- und Waffenschmuggel über die syrische Grenze nach Jordanien auseinandersetzen. Er verurteilte den Drohnenangriff auf den US-Stützpunkt an der Grenze zu Syrien und sagte, dass es unter den jordanischen Streitkräften keine Verluste gegeben habe. Aramco hält Schifffahrtsroute im Roten Meer weiterhin für sicher. Der saudi-arabische Erdölkonzern Aramco gab bekannt, dass er das Rote Meer immer noch als sichere Route für seine Ladungen betrachte. Saudi-Aramco als größter Ölkonzern der Welt betonte die Durchfahrt von Öl- und Treibstofftankern im Süden des Roten Meeres. Mohammed Al-Rahtani, der Leiter der Raffinerie, Ölhandels- und Marketingabteilung des Unternehmens, sagte in einem Interview am Aramco-Standort in der Stadt Dhahran im Osten Saudi-Arabiens, dass das Unternehmen Öllieferungen und Produkte durch das Rote Meer befördere. Er ergänzte, dass die Gefahren der Durchfahrt des Roten Meeres kontrollierbar seien. Rai Elium schrieb: Diese Politik von Aramco widerspricht den Entscheidungen anderer Unternehmen, die erklärt haben, eine andere Route als das Rote Meer zu wählen. Die jemenitische Armee hat immer erklärt, dass sie nur die Durchfahrt der Schiffe des zionistischen Regimes und der Schiffe, die zu den Häfen des zionistischen Regimes fahren, verhindern wird. Und dass die Durchfahrt für andere Schiffe sicher ist. Und es seien die USA, die sich in Richtung einer Militarisierung des Roten Meeres bewegten und die Sicherheit dieser Wasserstraße gefährdeten. Neben Angriffen auf Ziele im Jemen haben die USA und England ihre Schiffe im Roten Meer stationiert, um das zionistische Regime zu unterstützen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 5 Grad, Mashhad 2 Grad, Isfahan 4 Grad, Shiraz 7 Grad und Bandarabas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Reza Khaybari mit dem Titel Intezar, das heißt Erwartung.
Gözlerin şanlı güneşti, bakışın şanlı seher. Göz açılar senin eşkinle bütün pencereler. Aynaların yuhusunda bir ışık cilvelenir. Gecenin gözleri üstte yine ulduz elenir. Dünya bir solmuş ağacı kesilirdir nefesi. Gözleri bir kelebir cümle yazın güllü sesi. Seslidir seni candan ki bize can veresen. Bu hazanlıkta çiçeklenmeye ferman veresen. Göz yaşıyla karışarken cüme akşamlar sensiz. Hayatın gemli çağı gel bu aşıklara rahmet. Koyma bu sınmış yürekler ola hasret yatağı. Nüdbeler dilde yanıplar, hasretin sinede odlar koparır. Yol çeken gözlerimize zamanın saçlarına tay ağarır. satasam bereket ayası dilde varlığın yoksul elinden tutasam gelsen ta bakışınla bu kısırla seleri ey ne desen asasan canlar için çanlıkları güzar edesen gözlerik biz seni her cüm'e
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir besprechen heute den letzten Abschnitt der Sure 71, Sure Nuh. Hier zunächst die Verse 21 bis 23.
قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
Nuh sagte, mein Herr, sie haben sich mir widersetzt und sind jemandem gefolgt, dem sein Besitz und seine Kinder nur den Verlust mehren. Und sie haben ungeheure Ränke geschmiedet. Und sie, die Vornehmen des Volkes, haben gesagt, verlasst doch nicht eure Götter, verlasst doch nicht Wad, noch Suwa, noch Jagut, Jaug und Nasr. Gemäß dem Vers 14 der Sure Ankabut, Sure 29, hat Prophet Noah 950 Jahre unter seinem Volk gelebt und ist aufgefordert, dem einen Gott zu dienen. Es schloss sich ihm in all diesen Jahren aber nur eine kleine Schar an. Schließlich beklagte sich Nuh gemäß der obigen Stelle in der Sure 71 bei Gott über sein Volk. O Herr, in dieser langen Zeit haben sie sich gegen mich gestellt. Anstatt mir zu folgen, haben sie sich den Mächtigen und Reichen zugewandt, die auf der Götzenverehrung beharrten, und haben auf diese gehört. Die Anführer des Volkes strebten organisiert danach, dass ihre Untertanen die Statuen aus Stein und Holz für ihre Götter halten und dass sie denken, diese zufrieden stellen zu müssen, damit es ihnen gut geht. Aber weder sie noch die Bevölkerung begriffen, dass Macht, Reichtum und der Götzendienst ihnen nur schaden werden. Wir sehen folgende Tatsachen bestätigt. Erstens, viele sind nicht um die Wahrheit und der Orientierung nach ihr bemüht, sondern lassen sich von den Mächtigen und Reichen blenden. Sie denken, deren Weg sei der richtige und sie würden glücklich werden, wenn sie ihnen folgen. Zweitens, Immer hat eine große Mehrheit sich gegen den Aufruf der Propheten gestellt und sich gegen die Gesandten Gottes gewandt. Wir sollten also darauf achten, bei Glaubensfragen stets nach Recht und Wahrheit zu forschen. Wenn wir die Wahrheit von der Unwahrheit unterscheiden wollen, spielt es keine Rolle, was eine Minderheit oder eine Mehrheit denkt. Das ist kein Kriterium. Drittens. Die Götzenverehrung blickt auf eine lange Vergangenheit zurück. Sie war schon in der Zeit des Propheten Nuh, des ersten der Ulul-Asen-Propheten, der Erzpropheten, üblich. In den Versen 24 und 25 der Sure Nu heißt es weiter. Sie haben ja viele in die Irre geführt. So lasse, o Herr, die Ungerechten nur noch tiefer in die Irre gehen. Wegen ihrer Verfehlungen wurden sie ertränkt und dann in ein Höllenfeuer hineingebracht. Und da fanden sie für sich außer Gott keine Helfer. Genauso wie in der Vergangenheit gibt es auch heute berühmte Leute, die moralisch nicht in Ordnung sind und schlechte Ansichten vertreten. Und ebenso gibt es Bevölkerungsteile, die sich an deren Verhalten bewusst oder unbewusst ein Vorbild nehmen. Diese vermeintlichen Vorbilder begehen ein großes kulturelles Unrecht, weil sie die Menschen in die Irre führen. Allerdings vergrößert sich ihr eigener Irrtum dadurch noch mehr, dass sie die anderen auf den falschen Weg lenken. Der Koran verweist auf das üble Schicksal der Menschen in diesen Gesellschaften und es heißt, sowohl die Anführer als auch die berühmten Leute und die Mehrheit, die sich nach ihnen richtet, werden wegen ihrer Sünden bestraft werden und sich nicht vor der Strafe Gottes in Sicherheit bringen können. Die Ungläubigen aus dem Volke des Noah ertranken bei der riesigen Überschwemmung, die auf Geheiß Gottes entstand. Ihre Leichen trieben auf dem Wasser, während ihre Seelen in das Feuer des Zwischenreiches gerieten, welches bis zum jüngsten Tag anhält. Diese Verse in der Sure Nu lehren Folgendes. Erstens. Bekannte und populäre Leute im Bereich Kultur, Sport, Kunst und so weiter müssen auf ihr Verhalten achten. Denn wenn sie sich nicht angemessen verhalten, hat es auf einen großen Teil der Bevölkerung keine gute Wirkung und führt womöglich viele auf den Irrweg. Zweitens. Unrecht besteht nicht nur darin, jemandem finanziell einen Schaden zuzufügen oder ihn körperlich zu verletzen, sondern Unrecht kann auch auf kultureller Ebene begangen oder verursacht werden. Kulturelles Unrecht ist oft noch gefährlicher und zerstörerischer. Drittens. Gott straft nicht nur im Jenseits. Manchmal bestraft er jemanden schon im Diesseits wegen schlechter Taten und um die anderen zu belehren und zu mahnen. Viertens. Im Jenseits nützt es nichts, im Leben über viel Reichtum verfügt oder viele Freunde und Anhänger gehabt zu haben. Diese können den Menschen nicht vor der Höllenstrafe retten. In den letzten Versen 26 bis 28 der Sure Nuh heißt es schließlich:
وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
Und Nuh sagte: Mein Herr, lasse auf der Erde von den Ungläubigen nicht einen einzigen Bewohner. Denn gewiss, wenn du sie leben lässt, führen sie deine Diener in die Irre und zeugen nur Sittenlose und Undankbare. Mein Herr, vergib mir und meinen Eltern und demjenigen, der als Gläubiger mein Haus betritt, und den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen, und stürze die Ungerechten nur noch tiefer ins Verderben. Im Vers 25 heißt es, dass das Volk des Nuh ertränkt wurde. Und aus den eben verlesenen letzten Versen geht hervor, dass der Prophet Noah Gott um diese Bestrafung der Ungläubigen gebeten hatte. Er verfluchte sein Volk und bat Gott, keinen einzigen der Ungläubigen am Leben zu lassen. Denn er setzte keinerlei Hoffnung mehr in die Rechtleitung dieses Volkes und ihren Nachfolgegeneration. Alle hatten sich von ihren Anführern beeinflussen lassen, und diese hatten das Volk zur Bekämpfung des Propheten Gottes verleitet und verhindert, dass sie auf das Wort der Wahrheit hören. Nachdem Prophet Noah 950 Jahre lang zur Religion Gottes eingeladen hatte und schließlich sicher war, dass niemand mehr sich recht leiten lässt und die Nachfolgegenerationen seines Volkes auch nur Götzenverehrung und Unglauben auf der Welt verbreiten werden, bat er Gott, die Erde von dem Schmutz des Götzentums und des Unrechts zu befreien. Er bat ihn, ausschließlich die Gläubigen am Leben zu lassen, damit sie den Glauben an nur den einen Gott verbreiten. Wir führen die Besprechung der Sure Nuh mit folgenden drei Anmerkungen zu Ende. Erstens, einer Gesellschaft, deren Grundlagen von Unheil und Irrtum befallen sind und in der kein Lichtblick mehr für eine Rechtleitung besteht, droht die Vernichtung. Zweitens, ob Kinder recht geleitet werden oder den Weg gehen, hängt davon ab, wie die Eltern ihre Aufgabe diesbezüglich erfüllen. Ihr Erziehungsauftrag ist wichtig, und die kommenden Generationen sind das Ergebnis der Erziehung der vorhergehenden. Drittens, wir sollten Gott für die Gläubigen um seine Barmherzigkeit und Vergebung und für die Unterdrücker von Recht und Wahrheit um deren Untergang bitten.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mustafa Obedi mit dem Titel Umide Fardo, auf Deutsch Hoffnung auf morgen.
ای که مرهمی بر این دل شکسته، عطر و بوی بودنت به جان نشسته، ای که مثل خورشیدی در دل شب، جان تازه بخشیدی به قلب خسته. عشق امروز من ای امید فردا، تکیه گاه دلم بر میان غمها، نازنین حضورت برد زیادم تلخی لحظه های بی کسی را. آب پای همه پنجره ها، چشم راه تماشای تو هم، در کنار همه آینه ها محو تصویر زیبای تو،
در کنار همه آینه ها محو تصویر زیبای تو.
من پر از لذت پرواز و تو مثل آسمانی، من کبیر خسته و تشنه تو ابر مهربانی. من پر از لذت پرواز و تو مثل آسمانی، من کبیر خسته و تشنه تو ابر مهربانی. به پای همه پنجره ها، چشم راه تماشای تو هم،
به پای همه پنجره ها، چشم راه تماشای تو هم،
در کنار همه آینه ها محو تصویر زیبای تو هم،
در کنار همه آینه ها محو تصویر زیبای تو.
در طلب عشق تو محو غزل خوانی، ساحل آرامشی در دل طوفانی، یا مرهمی بر این دل شکسته، عطر و بوی بودنت به جان نشسته، ای که مثل خورشیدی در دل شب، جان تازه بخشیدی به قلب خسته. عشق امروز من ای امید فردا، تکیه گاه دلم بر میان غمها، نازنین حضورت برد زیادم تلخی لحظه های بی کسی را. آب
پای همه پنجره ها، چشم راه تماشای تو هم، در کنار همه آینه ها، محو تصویر زیبای تو هم،
در کنار همه آینه ها، محو تصویر زیبای تو.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Weiterhin guten Empfang.
Ferdowsi von gestern bis heute. Wir begrüßen Sie, liebe Hörerfreunde, die Sie uns in der neuen Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute begleiten. Auch heute dürfen wir wieder mit unseren Informationen über diesen weltbekannten iranischen Dichter bei Ihnen zu Gast sein und wollen heute mehr über die Quellen und das Ursprungsmaterial berichten, das Ferdowsi für sein Meisterwerk Shahnameh, das zum Nationalepos Irans wurde, verwendet hat. Dazu wollen wir Sie näher mit den kulturellen Umständen und der literarischen Situation zu dessen Lebzeit bekannt machen. Wir hoffen, Sie finden die Zeit, uns dabei zuzuhören. Hören Sie heute zunächst einmal, wie der Meister selbst seine Situation in Verse gefasst hat. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیافکندم از نظم کاخی بلند که از باد باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکندم.
Auf Deutsch bedeuten die Verse Ferdowsis etwa: So sehr habe ich mich in diesen 30 Jahren bemüht. Und das persische Volk habe ich durch dieses Persisch belebt. Ich sterbe nicht, denn ich bin verewigt, da ich die Samen der Sprache überall gestreut habe.
Wir sagten, dass Abul Qasim Ferdowsi zu einer Zeit lebte, in der die alten Geschichten der Iraner in großer Blüte standen und die historischen Überlieferungen und Mythen unter den Leuten von Mund zu Mund weitergegeben wurden. Die Geschichtenerzähler hatten großen Zulauf und die Menschen lebten mit der Freude und Trauer über die großen Pahlevane und Helden wie Rostam, Siavash und Esfandiar. Kurz erwähnt hatten wir auch, dass es außer den mündlichen Überlieferungen schriftliche Aufzeichnungen von Geschichten und wahren Ereignissen gab und sehr viele Gelehrte und Dichter sich mit der Sammlung und Wiedergabe dieser beschäftigten. An dieser Stelle können wir Yadegar Zarir, Karname-e Ardashir Babakan oder den Bahrame Chubiname und andere mehr nennen. Ferdowsi hat alle diese im Volk vorhandenen Quellen genutzt, um sein großes Nationalepos Irans anzufertigen. Er konnte alle diese Mythen, Erzählungen, Geschichten, Erinnerungen und Elegien als gemeinsames Erbe des Volkes in seinem Nationalepos Shahnameh, dem Buch der Könige, vereinen und verewigen. Sowohl die mündlichen Überlieferungen als auch die schriftlichen Aufzeichnungen wie das Khodai Namak, das Buch der Herren, eine Sammlung der Legenden rund um die Kajaniden, die vom Sassanidenkönig Chosro II. Parviz in Auftrag gegeben worden war, das unvollendete Shahnameh von Dariri, das Shahnameh Abu Mansuri und andere Werke gehörten also zu den Quellen für das Werk Ferdowsis und er erwähnt dies auch in seinen Versen. Schon vor Ferdowsi hatte also Dariri etwa 930 bis 976 nach Christus mit einem Schachname begonnen, was er jedoch durch seinen frühen Tod nicht vollenden konnte. Auch Ferdowsi hatte in dieser Zeit, das heißt zu Lebzeiten Dariris, Gefallen an den alten Erzählungen und historischen Überlieferungen und Mythen gefunden und begann diese zu sammeln. Er wusste auch, dass Dariri mit der Zusammenstellung und Dichtung eines Schachname beschäftigt war. Als er dann über den Tod Dariris erfuhr, entschloss er sich, dessen Werk weiterzuführen. Zu dieser Zeit stand ihm das Schachname Abu Mansuri noch nicht zur Verfügung. Das Schachname Abu Mansuri wurde zu Beginn des 4. Jahrhunderts nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus, auf Anordnung von Abu Mansur Muhammad bin Abdelrazzaq, dem Herrscher von Tus, durch mehrere Gelehrte gesammelt und verfasst. Und dieser Schachname wiederum wurde dann von Dariri verwendet. Ferdowsi hat in seinem Buch der Könige Abu Mansur als den ersten Sammler der alten Geschichten und Mythen der iranischen Geschichte erwähnt und die Art und Weise der Sammlung dieser Geschichten als Weg zur deren Verewigung gepriesen. Im Vorwort zu seinem Schachname hat er der Entstehung des Schachname Abu Mansuri ein ausführliches Gedicht gewidmet. Aus diesem Vorwort kann man entnehmen, dass eine der Hauptquellen des Schachname Abu Mansuri das zuvor schon erwähnte Khodai Namak oder Buch der Herren war, das aber nur verstreut an verschiedenen Orten vorhanden war. Der Herrscher von Tus, Abu Mansur Abdelrazzaq, beabsichtigte nun, das mit Hilfe von Quellen aus erster Hand in der Pahlavi-Sprache ein besseres Werk zu schaffen. Deshalb berief er 4 betagte zarathustrische Oberpriester aus Herat, Tus, Sistan und Neishabur zu sich. Alles, was diese nun in mündlicher und schriftlicher Form auf diesem Gebiet wussten und besaßen, sammelte er und verfasste sein Schachname in Prosa.
Auch andere Geschichten wie die vom Geblüte Rostams, die nur zum Teil im Schachname Abu Mansuri vorhanden waren, aber die die Menschen auf dem Lande kannten, verwendete Ferdowsi. Dr. Manoucher Murtazavi, Literaturprofessor und bekannter Ferdowsi-Kenner, sagt: Dies zeigt, dass Ferdowsi sowohl mündliche Quellen als auch eigenständige Pahlevan-Geschichten nutzte. In der Biografie Ferdowsis steht, dass er für die Sammlung von vertrauenswürdigen und originalen Exemplaren oder Überlieferungen der Erzählungen und Mythen des antiken Iran sehr große Anstrengungen unternommen hat und sogar in verschiedene Städte reiste, um diese zu sammeln. Auf diese Art und Weise hat er letztendlich dann seinen gesamten Besitz verbraucht. Ein Beispiel ist seine Reise nach Bukhara, um ein Exemplar von Schahname Abu Mansuri zu bekommen. Wichtig ist auch zu wissen, dass Ferdowsi bei der Dichtung seines Schahname die Namen der Erzähler, von denen er die Geschichten gehört hatte, und derjenigen, die sich zuvor um die Sammlung seines solchen Nationalepos bemüht hatten, zu erwähnen und somit an sie zu erinnern. Anhand dieser Widmungen wird erkennbar, dass die mündlichen Quellen und Überlieferungen bis zum Ende der Samanidenzeit und dem Beginn der Ghaznavidenherrschaft üblich waren. Dies macht auch die historische Dienste Ferdowsis und seines großen Werks für die Bewahrung dieser alten Überlieferung noch deutlicher. Das Shahnameh ist insgesamt gesehen eine unvergleichliche Sammlung von iranischen Mythen, Heldenepen, historischen und halbhistorischen Überlieferungen, Märchen und Geschichten in langer oder kurzer Form. Mit seinen etwa 60.000 Versen ist es das längste Heldenepos auf der Welt. An dieser Stelle noch einmal die Worte des deutschen Orientalisten Theodor Nöltke zu Ferdowsis Shahnameh. Dieses Nationalepos ist so großartig, dass kein anderes Volk seinesgleichen besitzt. Ferdowsi hat alle diese Erzählungen und Geschichten mit außerordentlicher Proportionalität und Harmonie und genauestens im Rahmen der Ereignisse der Geschichte des iranischen Volkes von Beginn bis zum Einzug des Islams in Iran in poetischen Form gebracht. Unbestreitbar ist, dass das große Ziel Ferdowsis die Erfassung aller vorhandenen Quellen war. Diese Quellen kann man grob in drei Kategorien einteilen. Erstens, offizielle historische Quellen, die von Forschern und Geschichtsschreibern in den ersten Jahrhunderten des Islams, wie zum Beispiel Tabari, Mas'udi oder Ibn Nadim, genutzt wurden. Zweitens, eigenständige Geschichten und Erzählungen wie die Geschichten von Rostam, Esfandiar, Som, die Rache des Siowasch oder die Erzählung von Bijan und Manije. Drittens, mündliche Überlieferungen und Geschichten, die verstreut weitergegeben wurden und die Ferdowsi an verschiedenen Stellen für die Vervollständigung und Ausschmückung der eigentlichen Geschichten oder als eigenständige Geschichten eingliederte. Abschließend für heute sei noch gesagt, dass die Ferdowsi-Forscher und Kenner davon überzeugt sind, dass man auch dem Studium des gesamten Shahnameh zu folgender Einsicht kommen kann. Das Eingreifen Ferdowsis in den eigentlichen Inhalt der Geschichten geht nicht über die poetische und epische Ausschmückung und das Einhauchen eines philosophischen Geistes sowie die Darstellung seiner Weltanschauung hinaus. Bis zum nächsten Mal in dieser Sendereihe, dann also Khoda Hafez und eine gute Zeit.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.